das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Nichts ist in Ordnung im Vereinigten Königreich, auch wenn sich ein Mann immer wieder aufs Neue bemüht, alle zur Ordnung zu rufen. Mit seiner durchdringenden Stimme muss, wie schon so oft, auch heute Abend, der Sprecher des Unterhauses John Bercow die Fortsetzung des ewigen Brexit-Gewirrs orchestrieren. Heute kamen die Abgeordneten aus der Sommerpause zurück und nun muss sich in dieser Woche entscheiden, ob es bei dem Austrittsdatum am 31. Oktober bleibt und bei einem ungeordneten Brexit oder ob der noch zu verhindern ist. Darüber entbrennt in diesen Stunden ein erbitterter Machtkampf zwischen dem Premier Boris Johnson und seinen Gegnern, und die kommen längst nicht mehr nur aus der Opposition. Last Order in Westminster, Julie Kurz berichtet.
Es ist der Machtkampf aller Brexit-Machtkämpfe, Boris Johnson gegen das Parlament. Wer hat am Ende die besseren Nerven, die bessere Strategie? Die Ouvertüre des Showdowns macht heute im Parlament Philip Lee. Der konservative Abgeordnete wechselt demonstrativ die Bank. Er schließt sich den pro-europäischen Liberalen an und entzieht damit Boris Johnson mal mir nichts, dir nichts die Mehrheit im Parlament. Ich bin es einfach satt. Diese Sprache, die in der Downing Street herrscht, wie Leute fertig gemacht werden, zusammengeschrien. Es geht doch beim Regieren darum, vernünftige Entscheidungen für das Land zu treffen. Auch für die nächsten Generationen. In normalen Zeiten wäre der Verlust einer Mehrheit im Parlament eine Katastrophe für den Premier. Aber es scheint Boris Johnson nicht wirklich zu berühren. Hat der Premier doch noch selbst mehreren Abgeordneten mit einem Parteiausschluss gedroht und damit einem Karriere aus, sollten sie für ein Gesetz stimmen, das eine No-Deal ausschließt. Offenbar wirkungslos. Die Tory-Rebellen, wie den ehemaligen Finanzminister, lässt die Drohung kalt. Es geht nicht darum, was mir und meinen Parteifreunden jetzt passiert. Es geht jetzt um das Land. Weil das Parlament in Zwangspause geschickt wird, haben wir nur diese eine Chance, jetzt einen Austritt ohne Deal am 31.10. zu verhindern. Am Abend stimmt der Sprecher einer Dringlichkeitsdebatte zu. Die Gegner eines No-Deals wollen damit die Kontrolle über die Tagesordnung im Parlament erlangen. Dann soll morgen ein Gesetzentwurf eingebracht werden, der die Regierung verpflichtet, einen erneuten Aufschub des Brexit zu beantragen, sollte bis zum 19. Oktober kein Abkommen mit der EU verabschiedet sein. Das will der Premier unbedingt vermeiden und so droht er unverhohlen. Genug ist genug. Das Land möchte, dass wir den Brexit durchziehen und dass das Referendum respektiert wird. Wir werden auf jeden Fall am 31. Oktober die EU verlassen. Es wird keine unnötige Verzögerung mehr geben. Wie das gehen soll, ohne Mehrheit im Parlament und womöglich mit einem Gesetz im Nacken, das eine No-Deal verhindert, das will Johnson heute nicht erklären. Und doch pfeifen es die Spatzen längst von den Dächern. Es soll Neuwahlen geben im Königreich. Dafür aber braucht Boris Johnson eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, die Unterstützung von Labour. Der Premierminister muss zunächst einmal einen Antrag auf Neuwahlen ins Parlament einbringen. Das hat er bislang nicht gemacht. Für uns ist die Priorität, einen Austritt ohne Deal am 31.10. zu verhindern. Und was dann kommt, werden wir sehen. Labour ziert sich, ob Boris Johnson damit gerechnet hat. Die Ouvertüre lief heute nicht gerade rund für den Premier. Doch bis zum großen Finale dürfte der Showdown noch die ein oder andere Wendung parat haben.
Da fragen wir Annette Dittert in London. Annette, was tut sich da gerade im Parlament? Wird die Abstimmung durchkommen?
Zurzeit sieht es so aus, nach allem, was wir hier unten hören, dass die Reihen der Tory-Rebellen geschlossen gegen Boris Johnson stehen, also dass diese Dringlichkeitssitzung wohl anberaumt wird. Die Abstimmung soll in circa einer halben Stunde etwa stattfinden, allerspätestens bis 23 Uhr deutscher Zeit heute. Und das trotz aller Drohungen, die Boris Johnson heute noch einmal hat aussprechen lassen, dass nämlich die Abgeordneten der Tories, die heute Abend für diese Dringlichkeitssitzung und damit gegen ihn stimmen, noch heute Abend aus der Partei ausgeschlossen werden sollen. Und das allein ist, wenn man sich das einmal anguckt, schon ein ungeheuerlicher Vorgang. Denn da handelt es sich um die gesamte politische Mitte dieser Partei. Menschen wie Philip Hammond, der bis vor kurzem noch Finanzminister war, angesehene Parteigronen wie Ken Clark oder sogar Nicholas Soames, der immerhin der Enkel von Winston Churchill ist. All diese Abgeordneten sollen, wenn sie für diese Sitzung stimmen morgen und damit für den Gesetzentwurf, der den No-Deal, den Austritt ohne Deal vom Tisch nehmen soll, ausgeschlossen werden. Und es sieht so aus, als ob das tatsächlich passiert gleich hier. Denn diese Abgeordneten haben heute noch einmal gesagt, dass sie ihrem Gewissen folgen werden in diesem Fall und nicht der Parteidisziplin.
Tja, und was dann? Dann sind Johnson doch die Hände gebunden.
Dann sind Boris Johnson die Hände gebunden. Dann ist der einzige Ausweg aus dem Dilemma für ihn Neuwahlen. Und die wird er auch nicht so einfach bekommen, denn dafür braucht er wieder die Unterstützung des Parlaments und der Labour-Partei. Jeremy Corbyn aber hat schon ausgeschlossen, diese Neuwahlen zu unterstützen, wenn nicht vorher der No-Deal klar vom Tisch genommen wird. Es könnte also sein, dass Boris Johnson sich hier morgen Abend schon in einer echten Sackgasse befindet.
Mhm. Annette, nun ist das ja nicht illegal, was der Premier in Großbritannien tut. Er darf das alles. Er darf das Parlament in die Zwangspause schicken. Er darf seine eigenen Abgeordneten rauswerfen. Aber was macht das eigentlich mit dem Selbstverständnis der Briten, die ja so stolz sind auf ihre alte Demokratie?
Ja, diese alte Demokratie hat einen, sage ich mal, Geburtsfehler. Sie ist nämlich ziemlich fragil. Es gibt hier halt keine schriftlich verankerte Verfassung. Und das macht sie fragil. Und da ist es besonders gefährlich, wenn jemand wie Boris Johnson sich über all diese ungeschriebenen Regeln und Gesetze einfach hinwegsetzt, was er ja tut und im Zweifelsfall auch bei Bedarf einfach lügt, wie er es im August getan hat, als er ausgeschlossen hat, das Parlament in eine Zwangspause schicken zu wollen und es dann doch getan hat und es sogar schon vorbereitet hat zu dem Zeitpunkt, als er es ausgeschlossen hat. All das ist gefährlich in Großbritannien, denn diese fragile Demokratie, die auf Respekt und gutem Willen aufgebaut ist, der wird gewissermaßen jetzt gerade der Boden unter den Füßen weggezogen. Und das ist es auch, was die Abgeordneten in seiner eigenen Partei diesmal so klar in die Opposition geschickt hat.
Mhm. Danke, Annette Dittert. Für den Moment, sollte es in den nächsten 25 Minuten innerhalb der Sendung noch ein Ergebnis geben, schalten wir noch mal zu Ihnen. Ja, vielleicht sind es gar nicht nur die Brexit-Gegner, die Rivalen in der eigenen Partei und die Opposition, die Premierminister Boris Johnson am stärksten im Nacken sitzen und die er am meisten fürchtet. Vielleicht ist es dieser Mann mit einem Gefährt, das er bezeichnenderweise den Brexit-Battle-Bus nennt, den Brexit-Schlachtenbus. Damit tourt Nigel Farage durchs Land. Er kämpft mit seiner Partei unerbittlich für einen No-Deal-Brexit und treibt damit wiederum Boris Johnson vor sich her. Gabor Hallas.
Es gibt eine Partei, die braucht kein Programm. Sein Gesicht reicht. Nigel Farage steht für den Brexit, am liebsten ohne Deal, so schnell es geht. Und als wäre der Wahlkampf schon wieder eröffnet, zieht die Brexit-Partei durchs Land mit der Botschaft hier gestern Abend in Colchester, sie sind bereit für Neuwahlen.
We are ready.
Die Partei lädt ins Fußballstadion in der Provinz, auch wenn das alles andere als gefüllt ist. Laut wollen sie sein, selbstbewusst, auch in die Richtung des Premierministers.
Boris,
ohne uns kannst du nicht gewinnen. Wenn du wieder mit dem Austrittsabkommen ankommst, fürchte ich, verlierst du. Aber wenn du das Richtige tust und wir dich unterstützen, dann wirst du als Nationalheld in die Geschichte eingehen. Die Brexit-Partei trifft sich in Colchester, eine mittelgroße Stadt, knapp 100 Kilometer nordöstlich von London. Hier wird konservativ gewählt, hier stimmten die Leute für den Brexit. Die Menschen sind älter, die Kriminalitätsrate höher als im Rest des Landes, die Hauspreise steigen. Tradition ist vielen hier wichtig, auch Sam Hadley. Der Laden seiner Mutter ist so pittoresk wie die Stadt. Sam ist 22 und für den Brexit No Deal wäre keine Katastrophe, erzählt er. Den Menschen werde viel zu viel Angst gemacht und Boris Johnson in London tue das Richtige. Wenn die Menschen jetzt versuchen, den Brexit ganz zu stoppen, dann ist das doch das Undemokratische. Ich finde, sie sollten Boris nicht stören, damit er seine Verhandlungen führen kann bis zum 31. Oktober. Jackie McLean ist Lokalpolitikerin bei den Konservativen und fühlt sich von London vergessen. Wütend ist sie auf das Parlament, eine Schande, was da abgeliefert werde. Sie findet es gut, dass der Premierminister den Brexit durchsetzen will um jeden Preis. Die sollen sich im Parlament zusammenraufen, das umsetzen, wofür die Mehrheit gestimmt hat. Du kannst dir nicht das Beste aus zwei Welten herauspicken. Bei der Brexit-Partei setzen sie auf enttäuschte Konservative. Viele im Publikum finden den Neuen in der Downing Street zwar ganz gut, aber zweifeln, ob Boris Johnson seine Partei im Griff hat. Boris gibt sein Bestes. Ich hoffe, am Ende macht er einen Deal mit Nigel. Nur mit einem klaren Schnitt bekommen wir den Brexit, für den wir 2016 gestimmt haben. Um das zu erreichen, würden sie immer das Brexit-Original wählen. Das ist für sie Nigel Farage.
Das ist aus dem All betrachtet das Auge des Hurricanes Dorian, der gerade auf den Bahamas wütet. Eine fast 50 Kilometer lange Stille im Sturm. Während es hier drinnen fast windstill ist, da unten kann man sogar sehen, dass da die Sonne scheint, wirbelt der Sturm drumherum mit irren Geschwindigkeiten. Und das Besondere ist, Dorian bewegt sich als Ganzes nur ganz gemächlich fort, schleichend geradezu. Und gerade das macht ihn so gefährlich. Das Urlaubsparadies Bahamas hat Dorian verwüstet. Mindestens 5 Menschen kamen ums Leben. Und nun zieht der Sturm ganz langsam weiter auf die US-Ostküste zu. Jan-Philipp Burgert.
Es ist eine Geschichte der Zerstörung, die Dorian auf den Bahamas schreibt. Er ist der schwerste Hurricane seit Beginn moderner Wetteraufzeichnungen, der die Inselgruppe trifft. Er bringt Winde, die mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Kilometern pro Stunde über die Bahamas hinwegziehen. Hier wird der Sturm zeitweise der gefährlichsten Hurricane-Kategorie 5 zugeordnet. Er zerstört laut Angaben des Roten Kreuzes mehr als 13.000 Häuser. Es gibt viele Verletzte und auch Tote. Mein Enkel ist tot. Vor 2 Tagen habe ich ihn noch gesehen. Er sagte mir, dass er mich liebt. Bis zu 7,50 Meter über dem Meeresspiegel stehe das Wasser, erklärt der Landwirtschaftsminister der Bahamas, Pintar, in einem Video. Er filmt in einem höher gelegenen Stockwerk seines Hauses die Wassermassen an den Fenstern. Viele Bürger der Bahamas wohnen nicht in massiv gebauten Häusern und verlieren ihr Heim. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Wir sind mitten in einer historischen Tragödie in Teilen der nördlichen Bahamas. Nun müssen wir uns erstmal auf Such-, Rettungs- und Bergungseinsätze konzentrieren. Im US-Bundesstaat Florida bereitet man sich auf die Ankunft von Dorian vor. Mehrere Bezirke im Sonnenscheinstaat ordneten Evakuierungen an. Die Nationalgarde steht bereit. Auch wenn der Hurricane Florida offenbar nicht so hart treffen wird wie ursprünglich erwartet, warnt der Gouverneur davor, Dorian zu unterschätzen. Es sieht jetzt zwar besser aus, als wir vor 72 Stunden dachten, aber wir fordern die Leute auf, in Sicherheit zu bleiben. Doch nicht jeder nimmt diese Warnungen ernst. Und mancher gibt sich betont gelassen. Wir sind bereit. Mein Haus steht hier seit 1957. Das Schlimmste, was passieren kann, sind Überflutungen. Ich verliere alle meine Sachen, aber dann kaufe ich eben neue. Ich werde nicht sterben, ich kann schwimmen, ich lasse mich treiben. Vielleicht flößt dieser Anblick Respekt ein. Dorian aus Sicht der Internationalen Raumstation. Der Hurrikan hat einen Durchmesser von 450 Kilometern. Seine zerstörerische Kraft ist unberechenbar.
Carsten Schwanke in unserem Wetterstudio. Wo ist Dorian zurzeit und welchen Weg wird er nehmen?
Er ist endlich seit den letzten 6 bis 8 Stunden nach Norden weitergewandert. Hier das aktuellste Satellitenfoto. Wenn man ganz genau hinschaut, kann man vielleicht hier die Küstenumrisse von Grand Bahama sehen. Und das ist jetzt eine Entfernung von ungefähr 110 Kilometer. Ist er also jetzt schon von dieser nördlichsten großen Bahama-Insel nach Norden weitergewandert. Und wir schalten direkt um auf unseren Strömungsfilm. Und da sieht man, dass er jetzt an Fahrt zunimmt. Und zwar die Zugrichtung, die Zuggeschwindigkeit wird sich jetzt beschleunigen. Und er nimmt etwa den Weg ein des Golfstroms, also dieses Warmwasserstroms im Atlantik, und zieht immer an der US-Ostküste jetzt weiter nach Norden. Das ist der Stand für Freitag, 1 Uhr unserer Zeit. Also das ist jetzt der gigantische Weg, den er in den nächsten 3 Tagen zurücklegen wird. Also eine ganz andere Zuggeschwindigkeit als bisher, wo er fast an Ort und Stelle festhängt.
Nun wissen wir ja, dass der Klimawandel auch die Tropenstürme beeinflusst, diese sogar noch gefährlicher machen soll. Wie ist das zu erklären?
Ja, Grundvoraussetzung, steigende Temperaturen und der Hinweis, dass diese steigenden Lufttemperaturen sich zuallererst im Meerwasser bemerkbar machen. Die Ozeane speichern einen Großteil der atmosphärischen Erwärmung. Hier ist die Zunahme der Temperatur, der Wassertemperaturen der weltweiten Ozeane seit 1900 bis heute um rund 1 Grad. Und das ist die Energie, die die Hurrikane bekommen. Und was wir vor allem sehen, ist nicht eine Zunahme der Anzahl der Wirbelstürme, sondern wir sehen in den letzten Jahrzehnten seit etwa 1980 eine Zunahme der Wirbelstürme, und zwar vor allem der höchsten Kategorie 4 und 5. Also die Energie, die Intensität der Wirbelstürme nimmt zu.
Danke, Carsten. Zu unserem Wetter in Deutschland sprechen wir uns wieder am Ende der Sendung. Und was das Retten des Klimas in unseren Gefilden angeht, scheint die CDU und auch die CSU gerade Sturmspitze werden zu wollen. Auch wenn manche finden, man hänge nur sein Fähnchen in den Wind einer neuen grünen Bewegung, es ist nicht zu übersehen, dass die beiden Schwesterparteien gerade um klimafreundliche Ideen ringen. Die wollen sie dann ins Klimakabinett einbringen, wenn dieses sich am 20. September trifft. Dass die Union aber nicht nur die Natur schützen will, sondern auch die Wirtschaft und auch den Verbraucher, das macht die Suche nach dem richtigen Konzept nicht einfacher. Michael Stempfle.
Für die Union sei das Thema Klima ja schon immer wichtig gewesen, heißt es heute. Nun ja, danach sah es in den letzten Jahren nicht aus. Dabei hatte sich ihre frühere Vorsitzende Merkel einst an die Spitze der internationalen Klimabewegung gestellt. Lange ist's her. Heute steht die Volkspartei ohne fertiges Klimakonzept da. Was also ist der richtige Schritt, um den Klimawandel aufzuhalten? Bei der Suche nach Lösungen lauschte die Union zunächst ihrer grauen Eminenz Wolfgang Schäuble.
Lieber ein nicht perfekter Schritt in die konkrete Richtung, als auf der Suche nach der perfekten Lösung am Ende gar nichts zu machen. Also second best ist allemal besser als nothing.
Eigentlich wollen die Unionsparteien ja ein gemeinsames Klimakonzept. Doch aus der CSU kommen immer wieder eigene Forderungen. Etwa nach einem früheren Kohleausstieg. Oder, wie heute noch einmal bei einer CSU-Klausurtagung der Landesgruppe, nach einem Ende der Billigfliegerei.
Ich will das Bahnfahren attraktiver machen, auch gerade gegenüber dem Flugverkehr. Und deswegen werden wir uns auch Entscheidungen vorbehalten, wie man bei dem Thema von Billigstpreisen umgeht. 9 Euro ist für mich kein akzeptabler Flugpreis, weil er weder wirtschaftlich ist noch ökologisch sinnvoll.
Diskussionen im Konrad-Adenauer-Haus. Anreize für Gebäudesanierungen, ein besserer öffentlicher Nahverkehr. Einiges bleibt im Ungefähren, gerade auch der Kampf gegen die Billigflüge.
Da haben wir uns jetzt nicht zu einer Entscheidung oder zu einer Empfehlung durchringen können. In unserer Diskussion hat nicht nur das Geldthema dabei eine Rolle gespielt, sondern auch, dass wir sehen, dass es da noch viele Potenziale gibt, zum Beispiel, wenn man die Schiene gut ausbaut.
Wichtig für die Union, bloß nicht die Befindlichkeiten der Unternehmen außer Acht lassen.
Der Mittelstand möchte natürlich nicht vernachlässigt werden. Und hier wurde schon moniert, dass wir mit die höchsten Energiepreise haben. Viel Bürokratie, Unternehmenssteuern, die sehr hoch sind.
Nun liegt es an ihr. Die CDU-Vorsitzende muss die unterschiedlichen Positionen zusammenführen. Vor den Absprachen mit der SPD in knapp 3 Wochen. Kramp-Karrenbauer spricht sich für einen CO2-Preis aus. Zwar keine Steuer, aber einen Emissionshandel. Die Schwierigkeit, potenzielle Wähler nicht verschrecken.
Wir wollen, dass der Klimaschutz sozial verträglich und gesellschaftlich akzeptiert wird. Er darf nicht zum Spaltpilz unserer Gesellschaft werden.
Noch steht das Klimakonzept der Union nicht. Und doch nimmt es langsam Gestalt an.
Und die Suche der Union nach dem richtigen Klimakonzept kommentiert jetzt Kirsten Gierschig vom Bayerischen Rundfunk.
Wir haben beim Klimaschutz kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Das hat CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer heute ganz richtig betont. Während Wolfgang Schäuble von einer ökologischen Steuerreform erzählte, die CDU schon in den 90ern diskutiert hat. Als Finanzminister ist er sie dann aber doch nicht angegangen. Finanzkrise, Arbeitslosigkeit, Atomausstieg, Flüchtlingskrise, immer war der Union gerade etwas anderes wichtiger als der Klimaschutz. Aber Klimaschutz ist längst keine Option mehr, über die man diskutieren kann, sondern Deutschland hat sich international dazu verpflichtet. Punkt. Die Union bewegt sich. Unter Druck, vor allem durch die Wahlerfolge der Grünen und unter Schmerzen, besonders des Wirtschaftsflügels. Aber sie bewegt sich. Wenn es beim Klimaschutz nicht vorangehe, habe die Große Koalition keine Zukunft mehr, droht derweil die SPD. Man kann viel an einzelnen Vorschlägen von CDU und CSU kritisieren. Und ja, vermutlich werden sie insgesamt nicht ausreichen, um die Klimaziele zu erreichen. Trotzdem könnte die Union und, wenn sie hält, die Große Koalition in Sachen Klimaschutz ein gesellschaftliches Miteinander erreichen, das langfristig trägt. Alle mitzunehmen und dafür zu sorgen, dass soziale Härten ausgeglichen werden, das ist ureigene Aufgabe von Volksparteien. Auch, dass die CDU-Chefin einen Klimakonsens mit den anderen Parteien will, sollte man nicht vorschnell abtun. Niemand nutzt es, wenn Klimagesetze zwischen Bundestag und Bundesrat zerrieben werden und bei jedem Regierungswechsel zur Disposition stehen.
Kirsten Gischig kommentierte: Bei der Suche nach einer neuen Regierung in Italien hing alles von einer Abstimmung im Internet ab. Doch die Zitterpartie ist nun beendet. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Thorsten Schröder.
In der Online-Abstimmung hatte die Fünf-Sterne-Bewegung ihre Basis befragt. Sie sprach sich für eine Koalition mit den Sozialdemokraten aus, und zwar, wie in Rom mitgeteilt wurde, mit einer großen Mehrheit von 79,3%. Morgen will der bisherige und wohl auch künftige Ministerpräsident Conte sein Kabinett präsentieren. Im August war das alte Regierungsbündnis von Fünf Sternen mit der rechten Lega zerbrochen. Die Machtprobe im britischen Parlament hat heute auch Auswirkungen an den Finanzmärkten gehabt. So fiel der Wechselkurs des britischen Pfund zum US-Dollar am Morgen auf den tiefsten Stand seit Anfang 2017. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Seit mehr als 3 Jahren, dem Brexit-Votum, regiert in Großbritannien die Unsicherheit. Seither kehren Unternehmen, Banken und Investoren der Insel den Rücken. Ein Vertrauensschwund, der auch das britische Pfund erfasst hat. Tauschte man vor dem Brexit-Referendum 1 Euro in britische Pfund um, musste man 1,30 Euro zahlen. Nun muss man für 1 Pfund nur noch ca. 1,10 Euro hinlegen. Rund 15% hat das Pfund seit der Abstimmung an Wert verloren. Firmensitze wurden seither verlagert, Investitionen gestoppt, die Produktion in Großbritannien gekürzt. Die britische Autoindustrie fährt nunmehr seit 14 Monaten im Rückwärtsgang. Die Briten waren stets ein Großabnehmer deutscher Autos. Auch dies ist vorbei. Großbritanniens Ruf als verlässliches Land für Investoren hat schwer gelitten.
Die Holocaust-Überlebende Anita Lasker-Wallfisch ist für ihr Engagement gegen Antisemitismus in Berlin mit dem Nationalpreis ausgezeichnet worden. Bundespräsident Steinmeier würdigte das Bemühen der 94-Jährigen als Verdienst für das Land. Lasker-Wallfisch war jahrelang in den Lagern Auschwitz und Bergen-Belsen inhaftiert worden. Bis heute hält sie immer wieder Vorträge vor Schülern über ihre Erlebnisse und die Gräuel der Nazizeit. Beim Absturz einer Wartungsgondel in Nordhessen sind 3 Arbeiter ums Leben gekommen. Die Gondel stürzte an einem Sendemast auf dem Hohen Meißner aus 50 Metern Höhe ab. Nach bisherigen Ermittlungen war die Ursache für den Unfall ein technischer Defekt. Die Sendeanlage in dem Mittelgebirge wird vom Hessischen Rundfunk betrieben. Der HR hatte die Wartungsarbeiten an eine externe Firma vergeben. Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen hat auch ihr 2. Spiel in der EM-Qualifikation souverän gewonnen. Die Auswahl von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg setzte sich in Lviv gegen die Ukraine mit 8:0 durch. Erfolgreichste Torschützin war Sarah Däbritz mit insgesamt 3 Treffern. Die Mittelfeldspielerin brachte das DFB-Team in der 5. Minute in Führung. Für den Schlusspunkt sorgte Leonie Meyer in der Nachspielzeit mit ihrem Treffer zum 8:0 Endstand.
Ich könnte jetzt einfach mal die Klappe halten und stattdessen wie hier ein paar Verrenkungen machen und Sie könnten trotzdem verstehen, in welcher Sendung Sie sich befinden und mit wem Sie es zu tun haben. Ich tanze hier nämlich unseren Namen, beziehungsweise ich habe ihn wahrscheinlich im übertragenen Sinn leicht genuschelt, denn keine Ahnung, ob das alles so stimmt. Das hier ist weder Akrobatik noch Cheerleading, sondern schlicht das ABC, so wie es die Waldorfpädagogik lehrt. Diese buchstäblich andere Schule der Kindererziehung wird jetzt 100 Jahre alt und Esther Saub, selbst einst eine Waldorfschülerin, erklärt, warum diese Art zu lernen auch heute noch viele Schüler und deren Eltern bewegt.
Morgens 8 Uhr. Die zweite Klasse der interkulturellen Waldorfschule Mannheim auf dem Weg zum Unterricht. Bevor die Kinder denken sollen, dürfen sie klettern und hüpfen. Bewegung und Gefühl sind feste Bestandteile der Waldorfpädagogik, sagt die Klassenlehrerin.
Weil wir über die Sinne gehen, weil wir eben nicht alles über das Kognitive, über das Sprachliche lernen, sondern über den Körper. Wir fühlen das, was wir lernen, eigentlich von oben bis unten, und es ist nicht der Kopf.
Gängiges Klischee, Waldorfschüler sind Akademikerkinder. Stimmt oft, aber hier ist das anders. Die Hälfte der Schüler stammt aus Migrantenfamilien.
Wie viele Silben hat denn das Wort?
Nicht alle können perfekt Deutsch, aber alle sollen mitgenommen werden durch das Lernkonzept. Praktisches Arbeiten, kein Sitzenbleiben, keine Noten.
Wie heißt das Wort?
Die Schule im Mannheimer Brennpunktviertel knüpft bewusst an die Anfänge der Bewegung an. Gegründet wurde die Waldorfschule 1919 als Bildungseinrichtung für die Arbeiterkinder der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik. Daher der Name. Der Unternehmer Emil Mold war fasziniert vom Anthroposophen Rudolf Steiner und bat ihn, ein pädagogisches Konzept zu entwickeln. Viele handwerkliche und künstlerische Fächer, Fremdsprachen von Anfang an. Die Nationalsozialisten ließen die Waldorfschule schließen. Das Konzept war ihnen zu individualistisch. Nach dem Krieg wurde der Unterricht wieder aufgenommen. Beim Tag der offenen Schule in Mannheim. Eltern aus dem Viertel stellen Fragen, etwa nach den Kosten. Waldorfschulen werden wie andere Privatschulen staatlich unterstützt. Dazu kommen Elternbeiträge, je nach Einkommen der Familie. Handwerk und Kunst haben nach wie vor einen hohen Stellenwert. Das ist für einige ein Argument für die Waldorfschule. Andere Eltern kommen allerdings genau hier ins Zögern. Lernt mein Kind denn auch genug?
Was sich für mich die Frage stellt, wie stark die an dem Lehrplan orientiert sind, den eben die staatlichen Schulen verfolgen. Ob das wirklich hier dann auch so alles abgedeckt wird oder nicht.
Eine Frage, mit der sich auch die Erziehungswissenschaft befasst hat.
Das Handwerkliche ist das heute noch zeitgemäß, brauchen wir nicht viel besser, viel eher Computerunterricht. Da sind viele Kritikpunkte, die aus meiner Sicht nicht wirklich sozusagen triftig sind, wo ich sagen würde, also da ist die Waldorfpädagogik eigentlich nach wie vor ganz gut aufgestellt.
Geometrieunterricht in der 11. Klasse in Mannheim. So anschaulich wie möglich. Abed Haikals Familie stammt aus dem palästinensischen Gaza. Er ist in der 6. Klasse auf die Waldorfschule gewechselt, weil ihm auf dem Gymnasium der Druck zu hoch war.
Also ich werde jetzt erstmal meinen Realschulabschluss machen und dann schaue ich, was für einen Durchschnitt ich mache. Also schaffe, wenn ich unter 2,5 es schaffe, dann mache ich ein Fachabitur oder ein normales Abitur.
Die Waldorfschule hält an ihren traditionellen Fächern fest. Etwa der Eurythmie, die Worte oder Musik in Bewegung verwandelt. Tanz als Fach. 100 Jahre nach der Gründung wird in Waldorfschulen weiterhin mit allen Sinnen gelernt.
So, und jetzt tanzt Carsten das Wetter.
Nee, Karin, also wenn wir zusammen wären, dann könnten wir jetzt gemeinsam versuchen, eine Kaltfront zu tanzen. Schön mit Dreiecken am Anfang und dann diese Kaltfront, und zwar in der Richtung, in der sie zu uns kommt. Hier ist sie zu sehen mit diesen Dreiecken. Allein, würde ich sagen, obwohl ich meine Disco-Fox-Schuhe anhabe, wird das ein bisschen schwierig. Da ist sie weg, da ist sie. Also, Kaltfront kommt, Wetterumstellung bedeutet das für uns in Deutschland. Morgen nochmal ein letztes Mal für viele Regionen, zumindest in den nächsten 7-8 Tagen, soweit zeigen das unsere Wetterkarten, sommerliche Temperaturen. Morgen Vormittag geht's los im Süden Deutschlands mit viel Sonnenschein, im Osten zwischendurch und auch in der Mitte mal stärkere Bewölkung. An der Ostseeküste beginnen wir auch recht sonnig. Aber im Verlauf des späteren Vormittags zur Mittagszeit werden im Nordwesten die ersten Regenschauerwolken dieser Kaltfront ankommen. Und am Nachmittag breiten die sich auf den gesamten Nordwesten aus. Es werden auch durchaus stärkere Regengüsse sein. In der Osthälfte, in der Mitte und im Süden bleibt es trocken. Und vor allem im Süden wird es noch einmal sehr sonnig. Da könnte man zum Beispiel den Sonnentanz tanzen. Ich lasse es aber jetzt besser sein. Die Temperaturen morgen Nachmittag bei Sonnenschein in der Mitte und im Süden bis zu 27 oder 28 Grad. Im Nordwesten unter diesen Regenschauerwolken nur noch 18 bis 20 Grad. Der Wind weht dazu aus südlichen bis südwestlichen Richtungen. Zu den weiteren Aussichten. Es gibt ein ganz anderes Temperaturniveau. ungewohnt in den nächsten Tagen. Dazu am Donnerstag im Südosten auch Regenschauer. Im Nordwesten richtiges Aprilwetter, sogar mit einzelnen Gewittern. Der Freitag meistens trocken, etwas Regen an der Nordseeküste. Die Temperaturen nur noch maximal so 18 bis 22 Grad. Jetzt kommt die Drehung zurück. Da bin ich wieder.
Toll gedreht. Danke, Carsten. Das war's von uns heute. Hier geht's jetzt weiter mit der preisgekrönten romantischen Filmkomödie The Big Sick. Und um 0.40 Uhr meldet sich heute Julia Niharika-Sen mit dem Nachtmagazin und natürlich dem Neuesten zum Brexit aus London. Bis morgen.